Ja, draußen ist es nicht so schön heute, aber das macht sich nichts. Hier drin ist es ja schön. Und das passt eigentlich sogar zu den einleitenden Worten meiner Predigt. Ich möchte nämlich jetzt mit euch im Geiste eine Reise durchführen. Aber bei solchen Reisen, die man im Geiste durchführt, spielt das Wetter keine Rolle. Und die sind auch nicht teuer, kosten nichts weiter, sind nicht anstrengend, ihr könnt in Ruhe sitzen bleiben. Ja, ich möchte mit euch eine Reise durchführen, ist im Geiste, auf einige Berge, von denen die Bibel uns erzählt. Uns ist manches berichtet worden, was sich auf Bergen abgespielt hat. Manches geschah dort zum Lob Gottes, aber manches war ja auch Götzendienst. Aber auf das Letztere will ich nicht eingehen. Ich will jetzt nur heute positive Beispiele bringen. Ich lese aber zum Anfang noch Psalm 99, Vers 9. Psalm 99, 9. Erhebet den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berge, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Ja, das Schöne ist also, auch bei einer solchen Reise können wir in die Vergangenheit reisen, was sonst nicht möglich ist. Und wir wollen einmal weit zurückgehen. Wir gehen zurück in die Zeit Abrahams. Abraham hatte auch einmal ein besonderes Erlebnis auf einem Berg. Ja, Gott hatte ihn auf den Berg Moria geschickt. Und dazu hatte Abraham ja einen Auftrag bekommen, der ihm sicher nicht leicht gefallen ist. Er sollte also dort auf dem Berg Moria seinen Sohn Isaak opfern. Und wir können uns vorstellen, dass das für Abraham ein unheimlich schwerer Aufstieg gewesen ist. Je näher er dem Gipfel des Berges kam, umso schwerer. Was hat denn überhaupt dem Abraham die Kraft gegeben, dass er diesen Weg so zurücklegen konnte? Ich denke, das steht in Hebräer 11, in den Versen 17 bis 19. Also Hebräer 11, 17 bis 19. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Glaube dem Abraham die Kraftquelle war. Abraham wusste doch, dass Gott ihm gesagt hatte, von Isaak soll er Nachkommen haben. Ja, sogar so viele sollen es sein. Ja, und nun sollte er Isaak opfern. Aber offensichtlich dachte Abraham, was Gott verheißen hat, das muss doch wahr sein. Dazu steht er doch auch. Wenn also Gott gesagt hat, dass von Isaak eine große Nachkommenschaft kommen soll, dann wird es auch so sein. Und dann ist das ja gar nicht anders denkbar, als dass Gott eben den Isaak auferwecken wird. Schön, dass Abraham also in diesem Glauben lebte und offensichtlich in diesem Glauben auf den Berg ging. Und dann auf dem Berg musste es ja soweit sein, dann musste ja auch Abraham seinem Sohn sagen, wer das Opfer sein soll. Wenn Abraham selbst getröstet war durch diesen Glauben, dass Gott eben von den Toten auferwecken kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er das dem Isaak verschwiegen hat. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass er seinem Sohn gesagt hat, weißt du sollst jetzt sterben. Aber du brauchst deswegen gar nicht so traurig zu sein. Gott wird dich ja auferwecken. Gott hat ja verheißen, dass du der Stammvater einer großen Nachkommenschaft sein sollst. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Ich weiß nicht, wann Gott dich auferwecken wird. Vielleicht zugleich, vielleicht auch später. Und so kann ich mir vorstellen, dass da auch den Isaak getröstet hat, dass er deswegen auch bereit war, das Opfer zu sein, wenn Gott es so wollte. Trotzdem bleibt natürlich auch das andere wahr. Es muss dennoch für Abraham eine Erlösung gewesen sein, als ihm gesagt worden ist, dass er das Opfer doch nicht zu bringen braucht und dass dann ein Widder da war, der geopfert werden konnte. So kann ich mir nur vorstellen, dass das auch für den Abraham ein wunderbarer Abstieg gewesen ist von diesem Berg. Mit einem dankbaren Herzen, dass Gott alles nun doch so geführt hatte. Nun, es wird von uns nicht verlangt werden, dass wir ein solches Opfer bringen. Aber es kann auch in unserem Leben so sein, dass es dieses und jenes gibt, das uns vielleicht schwerer fällt. Vor der Taufe schreckt manch einer auch etwas zurück. Keine Stelle annehmen, wo man nicht Sabbat frei hat, als Beispiel. Und so mag es dieses und jenes geben. Aber wollen wir auch getrost dann auf den Moria gehen? Wollen wir es auch getrost tun, weil wir wissen dürfen, Gott ist auch da bei uns, er führt uns. Und so, wie er dem Abraham die Kraft gegeben hat, wird er auch uns die Kraft schenken zu dem, was er von uns erwartet. Aber lasst uns nicht dem Moria mit Gewalt mehr ausweichen, dass wir da dem Herrn nicht folgen. Lasst uns das immer wieder tun, was wir auch als unsere Aufgabe erkannt haben. Ja, wenn wir so an Berge denken, die in der Bibel genannt werden, dann können wir eigentlich den Sinai gar nicht übergehen. Ja, Sinai oder Horeb, wie diese beiden Namen zusammenstehen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe nämlich im Bibellexikon gegenteilige Auskunft gefunden. In einem Lexikon steht, dass Sinai das Gebirge ist und der Horeb der Berg, anders sagen sie auch umgekehrt. Aber auf alle Fälle ist es dieselbe Gegend. Nun, ich denke jetzt an die Begebenheit, als Mose, Aaron und Hur auf diesem Berge waren und beteten. Das ist ja die Zeit gewesen, als das Volk bekämpft wurde von den Amalekitern. Und es war ja unbedingt wichtig für das Volk Israel, dass sie die Amalekiter besiegen konnten. Denn wenn sie sie nicht besiegt hätten, hätte es kein Weiterziehen gegeben. Dann hätte es auch keinen Einzug im Lande Kanaan gegeben. Dieser Kampf dort gegen die Amalekiter ist unbedingt wichtig gewesen. Das wusste ja auch Mose und das wusste auch Josua, der dort den Kampf gegen die Amalekiter leitete. Aber was dort auf diesem Berge geschah, das wird uns ja in 2. Mose 17 berichtet. Und dort in 2. Mose 17 lese ich die Verse 10 bis 13. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Zwei Dinge, die Mose hier tat, waren so wichtig. Das eine war so wichtig, dass sich Mose eben doch klar war darüber. Ja, dieser Sieg gegen Amalek kann nur erbetet werden. Es war ja nicht schwer, das zu erkennen, dass das Volk Israel von sich aus nicht imstande wäre, sicher mit Waffen bewaffneten Krieger hier zu bekämpfen und zu besiegen. Mose wusste also, das Gebet um diesen Sieg ist so wichtig gewesen. Nun, ich denke, das ist uns immer wieder auch klar, wenn es um unsere geistlichen Auseinandersetzungen geht, um geistliche Kämpfe. Ich denke, wir wissen das auch. Wir werden den Bösen niemals besiegen in eigener Kraft. Und wenn wir etwas sagen wollten, naja, ich werde mich mehr anstrengen und mehr zusammennehmen, können wir sicher sein, so geht es nicht. Auch der Sieg über den Bösen, Sieg meinetwegen über Sünden uns immer wieder zu schaffen machen, Sieg über unrechte Gewohnheiten, ist etwas, was uns geschenkt werden muss von Gott, was erbetet werden muss. Aber dann war es ja auch so wichtig, dass Mose nicht allein gebetet hat. Es war ja so wichtig, dass er Aaron und Hur mitgenommen hat, sodass also dort auf diesem Berge eine kleine Gebetsgemeinschaft war. Gut, hier ist von den Händen des Mose die Rede. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ist, wie auch Körper und Seele oft so zusammenhängen, dass dem Mose mit den müden Händen auch eine andere Müdigkeit ankam, eine innere Müdigkeit seiner Seele, dass er auch die emporgehobenen Hände seinen Mut stärkt und seinen Glauben und dass er deswegen auch in diesem Glauben weiter beten konnte. Gebetsgemeinschaft. Nun, es ist leider in vielen Gemeinden so, dass diese Veranstaltungen mit Gebetsgemeinschaften die sind, die am wenigsten besucht werden. Aber lassen wir uns das doch immer wieder sagen. Sicherlich, die Bibel zeigt uns, dass beides wichtig ist. Natürlich auch unser persönliches Gebet. Wir können uns ein Glaubensleben ohne persönliches Gebet nicht vorstellen. Es ist so wichtig, dass wir, ehe wir die Arbeit des Tages beginnen, zu unserem Gott gehen, dass wir dort beten. Aber zu diesem Gebet, das wir alleine durchführen können. Die Bibel spricht ja von dem Gebet im Kämmerlein. Ist eben auch das andere so wichtig. Gebetsgemeinschaft. Das wird uns hier an diesem Beispiel gezeigt, wie der Sieg über die Amalekiter erfochten wurde. Wir könnten andere Beispiele bringen. Ich weiß, als Petrus im Gefängnis war, die Gemeinde für ihn gebetet und Petrus wurde dann ja auch befreit aus dem Gefängnis. Ich wünsche uns das allen, dass wir immer wieder das beachten. Unser persönliches Gebet soll nicht zu kurz kommen. Aber auch Gebetsgemeinschaft ist für unsere Siege im Glauben wichtig, für die Gemeinde und für jeden von uns. Nun, wenn wir schon auf diesem Berge sind, dort Horeb und Sinai, dann können wir auch das andere große Ereignis gar nicht übergehen, was eben auch dort stattfand. Das war ja die Verkündigung der 10 Gebote. Und es gibt wohl kein anderes Ereignis in der Geschichte der Menschheit, wo so etwas geschehen ist, wo Gott vom Berge her mit gewaltiger Kraft für das Volk hörbar seine Gebote verkündigt hat. Und wie wichtig das war, was Gott dort verkündigte, sehen wir auch daran, dass Gott angeordnet hat, dass diese Gebote in der Bundeslade aufbewahrt wurden. Und er hatte sie auch dem Mose selbst auf steinernen Tafeln gegeben. Ja, diese Gebote Gottes sind für uns so wichtig, damit wir wissen, wie wir leben sollen. Gott hat es uns nicht überlassen, dass wir unser Glaubensleben so nach unseren eigenen Gutdünken führen. Nicht wahr, so wie vielleicht manche sagen, na ja, es muss doch schön sein, am Sonntag zu feiern, an dem Tag der Auferstehung Jesu. Ja, auf diese Gedanken kann man kommen. Aber Gott hat uns eben gesagt, welchen Tag er geheiligt hat und welchen wir beachten sollen. Man könnte auf manches kommen, auf mancherlei Gedanken, wenn uns Gott das selbst überlassen hätte. Wollen wir dankbar sein, dass Gott uns auch dort auf dem Sinai das verkündigt hat, was eben für unser aller Leben so wichtig ist. Dort hat er seinen Willen dargelegt in den Geboten Gottes. Ja, ich weiß, uns ist, denke ich, wohl allen klar, dass wir uns nicht durch das Halten dieser Gebote das ewige Leben verdienen. Ich denke, darauf muss ich nicht weiter eingehen. Es ist klar, das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Das ist zu 100% ein Geschenk Gottes. Wir können nichts dabei verdienen. Aber Gott möchte eben, dass diejenigen, die dieses Geschenk der Erlösung annehmen, auch nach seinem Willen leben, nach seinem Wohlgefallen. Und dazu hilft uns das, was dort auf dem Sinai geschehen ist. Ja, die Israeliten waren ja auch davon sehr beeindruckt. Es steht ja geschrieben, dass sie sagten, ja, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Aber es hat gar nicht lange gedauert, dann haben sie doch das goldene Kalb gemacht. Nun möge es doch so sein, dass wir wirklich auch bei dem bleiben. Dass wir es nicht einmal sagen, dass wir uns Tag für Tag auch die Kraft schenken lassen, um auch dann nach dem Willen Gottes zu leben. Und wir gehen weiter in der Heilsgeschichte und kommen dabei in die Zeit der Könige, als das Volk also schon lange in dem Lande der Verheißung lebte. Aber wir wissen, auch dieses Leben dort in diesem Land, das ihnen Gott gegeben hat, ist ja nicht immer schön gewesen. Ach, wenn man das so liest, was dort geschehen ist, nicht wahr? In den Büchern, Richter, Samuel, Könige, Chronik. Es wird uns dort so viel berichtet von Sünde und Schuld. Und deswegen auch, das konnte das Volk auch nicht in diesem Segen leben, den Gott dem Volk so gern gegeben hätte. Und schließlich wird uns auch berichtet, dass es eine schlimme Zeit war, als dort im Nordreich der König Ahab regierte, doch noch eine phönizische Prinzessin geheiratet hatte, die Isebel, die so großen Wert darauf legte, dass ihm die Götzen Baal und Aschera angebetet wurden. Und sie hat das ja durchsetzen wollen, hat ja die umbringen wollen, die dazu nicht bereit waren, die weiter nur Jahwe anbeteten. Nur man kann sich leicht vorstellen, dass ein Volk, das immer wieder so leicht auch Götzendienst mitgemacht hat, dass es gerade auch in dieser Zeit der Bedrängnis weitestgehend auch das mitmachte, was die Isebel wollte, und es sind ja nur einige Tausend gewesen, die es nicht mitgemacht haben. Und dann fand doch auf dem Karmel dieses wunderbare Erleben statt. Elia hatte ja die Ältesten dorthin eingeladen, den König mit, und was geschah dort, was sah dort? Elia dem Volk zugerufen, nach 1. Könige 18, Vers 21. 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortet ihm nichts. Ja, diese Worte, die Elia dort an das Volk richtete, waren ja eigentlich sehr verständlich, nicht wahr? Es ist doch wahr. Man müsste sich eigentlich entscheiden, wen man anbeten will. Sicher werden sie viele so gemacht haben. Viele werden gesagt haben, naja, müssen wir denn deswegen sterben, weil wir das nicht mitmachen, was die Königin hier durchsetzen will? Gott weiß doch, wie wir es meinen. Ja, wir beten ihn an zu Hause. Wir wollen ja weiter Jahwe anbeten, stimmt ja schon, aber müssen wir denn deswegen sterben, weil wir das nicht tun, was uns jetzt von der Königin so aufgetragen ist? Man kann vielleicht auch hier fragen, wenn das ganze Volk Gott gehorsam gewesen wäre, was wäre da geschehen? Hätte Isebel alle umgebracht? Hätte sie dann gar kein Volk mehr gehabt, über das sie regieren konnte? Ja, und dann geschah ja dieses Wunderbare dort auf dem Karmel, nicht wahr? Dass Elia diesen Vorschlag machte, man wolle den Gott anbeten, an den man glaubt, und sehen, welcher Gott sich dort offenbart. Wirklich, Elia muss besonders von Gott geleitet gewesen sein, dass er diese Gewissheit hatte, das sagen zu können. Ich meine, ohne eine solche Gottesoffenbarung oder innere Führung hätte man ja gar nicht so wissen können. Wir können dieses Wunder von Gott einfach so erbitten. Und dann muss das ja auch den Leuten dort geholfen haben, doch gefestigt zu werden, wenn auch noch manches Unrecht geschah. Es ist doch etwas gewesen, wo das Volk erlebt hatte, wie Gott bei ihnen ist. Sie hatten erlebt, was Gott dort will. Und wir können es nur so hoffen, dass die, die dort auf dem Berg gewesen sind, mit dieser Entscheidung im Herzen den Berg verlassen haben, jawohl, wir wollen ganz Gott dienen. Ja, ganz Gott dienen. Eben das soll uns dieses Erlebnis auf dem Karmel sagen. Gott erwartet es von uns, dass wir ihm ganz dienen. Manches würden wir anders machen vielleicht. Manches hätten wir vielleicht gern anders. Manche Ehe würde nicht geschlossen und manches Unrecht würde nicht begangen, wenn wir immer so ganz das tun, was hier gesagt wird. Wollen wir uns das sagen lassen an diesem Berge, dem Karmel dort. Nun, das, wohin ich euch jetzt führen will, ist kaum noch ein Berg. Die Bibel spricht von dem Hügel Golgatha. Und gerade, wenn wir vielleicht müde geworden sind von dem Besteigen der anderen Berge, dann werden wir umso lebhafter das empfinden, was dort auf Golgatha geschehen ist. Und wir können sagen, was dort auf Golgatha geschehen ist, das ist nicht nur wichtig für uns alle hier, für unser Glaubensleben. Was dort auf Golgatha geschah, das ist eine Gottesoffenbarung gewesen für das ganze Weltall. Denn dort, in dem Sterben am Kreuz, hat Jesus Christus gezeigt, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Da wurde wirklich auch Satan völlig widerlegt. Ja, danach dann, als Jesus wieder im Himmel war, konnte ja dann auch Satan aus dem Himmel hinausgeworfen werden. Das ist also auch für die Engel im Himmel das gewesen, was sie zwar sicherlich innerlich mit Schmerzen gesehen haben, wie Jesus dort gequält wird am Kreuz, wie er dort stirbt. Aber sie sahen eben auch, es ist wahr, Gott ist die Liebe. Und wenn Satan etwas anderes verbreiten wollte, dann ist das eben nicht wahr, was Satan will. Gott ist die Liebe. Und im Grunde genommen geht diese Liebe Gottes ja so weit, dass wir das alle wohl kaum begreifen können. Wir sagen manchmal, dass wir Gott nicht verstehen, wenn etwas Schweres geschieht, wenn Menschen leiden. Wir verstehen nicht, warum ein Säugling sterben muss und im Nachbarhaus liegt vielleicht eine 90-jährige Frau mit Schmerzen hernieder und möchte gern sterben, kann aber noch nicht sterben. Es ist klar, wir Menschen verstehen oft nicht das Walten des allmächtigen Gottes. Aber wollen wir doch das nicht nur feststellen, wenn Gott uns schwere Wege führt? Wollen wir doch auch das bekennen, dass wir auch das wohl nicht verstehen, wie Gott über ein unendliches Weltall verfügt? Und wir können ja gar nicht ahnen, wie viele Wesen es da überall auch gibt. Schon die Engelscharen, die uns in der Bibel gezeigt werden. Warum liegt Gott so viel an uns? Ich könnte es viel besser verstehen, wenn Gott gesagt hätte, ach, die Menschen leben immer alle so in Sünde. Ich vernichte sie alle schnell und schaffe mir lieber eine andere Welt. Dass Gott so viel an uns liegt, dass Jesus für uns starb, dass er uns nachgeht, dass er uns die Schuld vergibt, ist diese Offenbarung der großen Liebe Gottes. Ja, und ich sagte, je mehr du müde geworden bist beim Besteigen der anderen Berge, desto glücklicher kannst du das erleben, was dort auf Golgatha geschehen ist. Wenn du manchmal müde bist in deinem Glaubensleben, und das wird uns ja allen hin und wieder mal begegnen oder auch öfter begegnen, dann schauen wir auf den, der für uns gestorben ist, und das wird uns aufs Neue anspornen, wird uns aufs Neue richtig Anreiz sein, dass wir unsere Müdigkeit überwinden. Wenn du deine Schuld erkannt hast, wenn du vielleicht erschrickst über dich selber, Da hast du doch wieder etwas in Ungeduld gesagt, was du gar nicht sagen möchtest. Da bist du vielleicht unfreundlich gewesen oder was es auch sein mag. Wenn wer spricht über dich, dann schau nach Golgatha. Dort wird dir, das ist dir vergeben, weil der gestorben ist, sicher, der auch jetzt für uns unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum ist. Ja, und wenn wir müde und matt werden, oder auch dann, wenn uns der Böse einreden möchte, denk doch nicht, dass du siegen kannst. Schau dich doch an, da sind doch immer wieder diese Niederlagen da. Da ist doch immer wieder Sünde da. Dann dürfen wir nach Golgatha schauen. Auf den schauen, der unser Hohepriester ist nun, weil er für uns gestorben ist. Und so wünsche ich es uns allen, dass wir immer wieder diesen Blick auf den Gekreuzigten lenken und von ihm dann eben in das himmlische Heiligtum. Ich habe am Anfang gesagt, man kann mit einer solchen Reise im Geist auch in die Vergangenheit reisen. Jetzt möchte ich hinzufügen, dass man auch in die Zukunft reisen kann. Denn ich möchte noch einen Berg erwähnen, der uns in Offenbarung 14, Vers 1 erwähnt wird. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Das Lamm, also Jesus Christus, auf dem Berg Zion, wie es hier heißt. Nun, hier ist von den 144.000 die Rede. Und wir sehen es ja wohl doch so, dass das also die Gläubigen der Endzeit sind. Gläubige, die das durchleben werden, was uns die Bibel auch ankündigt von der letzten Verfolgung vor der Wiederkunft Jesu. Sie werden das auch dann standhalten. Und die letzten Gläubigen, die die Wiederkunft Jesu erleben, werden ja auch durch die Zeit hindurchgeführt, von der in Offenbarung 15, Vers 8 steht, dass der Tempel voll Rauch gewesen ist. Da wird also kein hoher Priester mehr im himmlischen Tempel gezeigt. Es ist ja die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, wo Jesus seinen Fürsprecherdienst im Himmel beendet hat. Nun, ich weiß, dieser Gedanke hat schon manchen Gläubigen Angst bereitet. Oh, wie soll das geschehen? Wie sollen wir durch jene Zeit hindurchkommen, wenn es keinen Fürsprecher mehr geben wird? Und manch einer denkt wirklich, ja, wieder, wir müssen uns anstrengen. Wir müssen sehen, dass wir dahin kommen. Aber da kann ich auch wieder versichern, du kannst dich anstrengen, so viel du willst. So wirst du es nicht schaffen. Ich denke noch zurück an eine meiner ersten Predigertagungen, die ich mitgemacht habe. Da ging es auch um dieses Thema. Und da hat ein Prediger gesagt, und das erfüllt meine Gewissheit bis heute, wenn Gott dann Menschen haben will, die dann derzeit nicht mehr sündigen, dann wird er sie sich schaffen. Das dürfen wir wissen. Jesus wird uns durch diese Zeit hindurchführen, auch wenn er nicht mehr Hohepriester dann im himmlischen Heiligtum ist. Er ist doch bei uns mit seiner Kraft. Das sind also dann die Menschen, die dann mit Christus auf dem Berg Zion stehen. Und selbst dann, wenn wir nicht zu jenen gehören werden, die Wiederkunft Jesu erleben, selbst dann, wenn wir vorher sterben, dann gilt uns da das Gleiche. Dass wir einmal bei Jesus sein werden, dass wir mit ihm vereint sein werden. Das dürfen wir sein, weil er uns in unserem Leben führt, weil er uns von einer Höhe zur anderen führt. Der Herr hat zu allen Zeiten seine Gläubigen geführt, oftmals auch Wege, die sie sich selbst nicht gewünscht hätten. Aber wollen wir auch dieses frohe Bewusstsein haben? Wollen wir dieses frohe Bewusstsein mit nach Hause nehmen? Wir haben einen Herrn, der uns führt. Und noch einmal, wenn er uns führt auf eine Höhe, die uns schwerfällt, verglichen mit dem Moria, gehen wir im Glauben wie Abraham. Schauen wir auf das, was auf dem Sinai geschehen ist, Beten wir um den Sieg gegen die Feinde. Beten wir um den Sieg in unserem eigenen Leben. Laden wir Jesus immer wieder ein, dass er uns erfüllt, dass er uns leitet. Und schauen wir auch immer wieder schon mit frohem Herzen auf diesen Berg Zion, wo der Herr einmal mit den Erlösten stehen wird. Schauen wir dorthin und freuen wir uns darauf. Das wird uns immer wieder auch neue Kraft verweilen. Der Herr segne uns miteinander bei den Verweilen auf jedem Berge und führe uns dorthin, wo wir einmal sein dürfen. Amen.